Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern Union.
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die 7. Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zur 14. Episode unseres kleinen, feinen Geschichtspodcasts über den ersten FC Union Berlin. Hallo Daniel.
Hallo Sebastian.
Und nochmal hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns gerne zuhören, hoffentlich, wie wir alle zwei Wochen am Sonntag eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin und eventuell auch seiner Vorgänger, seiner zahlreichen erzählen. Daniel, erinnerst du dich noch, worum es beim letzten Mal ging?
Ja, es ging um den Trainer des aktuellen Champions-League-Siegers, Jürgen Klopp, und warum der unwahrscheinlich mit dem ersten FC Union Champions-League-Sieger werden wird, weil er den gar nicht trainieren wird, wenn es nach ihm an seinen ehemaligen Aussagen, früheren Aussagen geht.
Solange er nicht am Hungertuch nagt, hat Jürgen Klopp gesagt. Und wir werden also wissen, dass es um ihn finanziell nicht so gut steht, sollte er doch mal beim ersten FC Union als Trainer
also unterschreiben. Also man könnte quasi sagen, dass Union das Dschungelcamp von Jürgen Klopp wäre.
Wow. Daniel, damit möchte ich es aber auch belassen. Ich kann allen empfehlen, die vergangene Folge sich anzuhören, weil es eine wunderbare Geschichte ist, die man gerne mal beim Warten oder Anstehen nach Tickets bei Union oder irgendwo erzählen kann. Und würde jetzt gerne wissen, was erzählst du uns dieses Mal?
Ich erzähle eine Geschichte aus der, man könnte sagen, schlechtesten Saison, die Union jemals hatte. Nämlich zumindest, wenn man es nach der Liga-Zugehörigkeit beurteilt, wie schlecht so eine Saison ist. Und damit weißt du wahrscheinlich schon, um welche Saison es geht. Nämlich
die 2005, 2006?
Genau. Als Union berühmterweise in die Oberliga abgestiegen war und gegen Falkensee, Finkenkrug und Jeseljod spielen musste, die eben auch in dieser Oberliga waren. Und damals war eben Frank Lieberam Trainer, der war der letzte von sage und schreibe 6 Trainern, die Union im Jahr 2004 hatte und konnte diesen Abstieg eben auch nicht mehr verhindern, ist dann aber trotzdem geblieben und sollte den Wiederaufstieg in die Regionalliga anleiten. Und dafür war Union zumindest auch schon mal hochfavorisiert und hatte in dieser Liga, wie gesagt, mit Konkurrenten wie Falkensee, Finkenkrug, Babelsberg und Jeseljod dann auch mit Abstand die größten Mittel. Und man ist davon ausgegangen, dass das mit dem Aufstieg auf jeden Fall klappen sollte. Und Spoiler, tat es dann am Ende auch. Die Geschichte, die ich jetzt erzählen will, hat aber mit dem sportlichen Geschehen in dieser Saison eigentlich nur so am Rande zu tun. Denn sie betrifft einen Spieler, der in dieser Saison 6 Spiele für Union gemacht hat. Davon war immer ein 1, ein relativ berühmtes, relativ am Anfang dieser Saison. Weißt du, um welches Spiel es da vielleicht gehen könnte?
Ja, ich sage mal 8-0 erledigt. Das Spiel genau. Gegen den BFC Dynamo.
Genau. Bei diesem Spiel hat nämlich der Spieler, um den es gleich geht, auch 2 Tore geschossen. Nochmal Spoiler, damit hat es sich auch das mit dem Toreschießen für ihn dann für die Saison schon erledigt. Nicht die Geschichten, die er produziert hat. Und zwar geht es um Jack Grubert. Sagte der Name denn irgendwas?
Ja, und ich kenne auch die Geschichte, aber erzähl mal.
Ja. Jack Grubert war ein junger Spieler, war 19 am Anfang der Saison, kam gerade von Tennis Borussia zu Union, nachdem er irgendwie in der Jugend schon mal bei Hertha 03 Zehlendorf gespielt hatte, da irgendwie auch reüssiert hat, in der A-Jugend-Bundesliga auch ein paar Tore geschossen hat. aber bei Union jetzt trotzdem nicht man erwarten konnte, dass er so eine große Rolle spielt. Man konnte inzwischen denken, dass er vielleicht doch ein paar Spiele machen würde, weil sich Daniel Teixeira verletzt hat und man konnte erst befürchten, länger ausfallen würde. Es stellte sich dann raus, dass es doch nur 3 Spiele waren. Aber in dieser Phase am Anfang der Saison hat Grube dann eben eine Chance gekriegt, hat, wie gesagt, das 3 und 4-0 bei dem 8-0 gegen den BFC geschossen. Und dann noch ein paar Spiele, hat dann aber nicht mehr so viele Einsatzmöglichkeiten bekommen. Und damit fängt eigentlich dann die eigentliche Geschichte an. Denn Union hatte dann ein Berlin-Pokalspiel, ich glaube, der hieß damals dann noch Paul-Rusch-Pokal, gegen Klado. Und da wurde Grubert nicht eingesetzt. Er war zuvor verletzt gewesen und eigentlich war es dann noch keine so große Überraschung. Fand er wahrscheinlich anders. Denn nach diesem Spiel, das war am 9. Oktober 2005, also schon ein paar Monate in der Saison, wie gesagt, Grubert hatte dann keine so große Rolle mehr gespielt, ist er verschwunden. Und alle wussten irgendwie längere Zeit nicht, wohin und warum und wieso. Es gab dann tatsächlich auch so eine Phase, wo man sich gar nicht so sicher war, ob es ihm irgendwie gut geht, wo vor allem auch wild spekuliert wurde, was denn die Gründe für sein Verschwinden gewesen sein könnten. Also ging es darum, dass er eben irgendwie keine Rolle mehr gespielt hat und darüber gefrustet war. Ging es um irgendeine Art von Liebeskummer, wie es in der Presse in der Zeit zu lesen war. Oder auch, und da fängt so ein bisschen die Geschichte der vielleicht auch nicht ganz unproblematischen Spekulationen, die es in der Presse gab, an, um eine angebliche Bedrohung Gruberts durch die Familie seiner libanesischen, manchmal steht auch andere arabische Staaten da, weil es ja alles irgendwie auch egal und sieht auch alles gleich aus, Familie seiner Freundin damals, seiner angeblichen Freundin. Diese ganzen Gründe geisterten so durch die Berliner Medien, die Union so begleitet haben. Und es gab aber für alles relativ wenig Anhaltspunkte. Und so war es irgendwie eine ganze Zeit lang so eine ständige Fußnote, dass wenn über Union geschrieben wurde und darüber, wer gerade verletzt oder gesperrt ist, dann auch noch dabei stand und Jack Grubert ist übrigens immer noch verschwunden. was ich relativ interessant fand und mich dann gefragt habe, ob das eigentlich heute, also ich war mir relativ sicher, dass das heute anders sich lesen würde, auch bei einem Oberligaspieler, da bin ich mir schon wieder nicht mehr so sicher. Und da habe ich mich dann gefragt, wie sich halt auch so das Profil des Union damals hatte, als eben mit Abstand der größte Verein in der Oberliga, also ein Verein, der immer noch mehr Leute interessiert hat, als es so ein normaler Oberliga-Verein tun würde, sich da ausgewirkt hat und man dann in so einer Phase war, wo irgendwie das, was ein junger Mensch macht, mit der Unionsspieler so und so betiteln zu können, das natürlich schon noch größer aufbläst, aber auch nicht so, dass man sich irgendwie mal genauer damit beschäftigen würde, was da eigentlich los ist mit diesem Fußballer, der stellt sich dann raus, fast 2 Monate lang nicht da ist.
Oh, 2 Monate? Ich dachte, es waren nur ein paar Tage, ne? Wie immer die Erinnerung.
Nee, es war tatsächlich, also wie gesagt, am 9.10. Dieses Spiel, nachdem er dann verschwunden ist, er sagt dann später, dass er nach Italien gefahren ist mit dem Auto und dann irgendwie die Nacht durchgefahren ist und dann irgendwie ankam und sich bei niemandem gemeldet hat. Und es dauerte dann bis Anfang Dezember, bis er wieder in Berlin aufgetaucht ist.
Und was hat er die Zeit gemacht?
Das ist eine gute Frage. Es gab dann in der Zeit wilde Gerüchte darüber. Es gab dann zwischendurch noch Vermisstenanzeigen, offenbar nicht für ihn selbst, sondern für diese Freundin, die dann aber auch zurückgezogen wurde. Die Polizei hat dann irgendwann erklärt, dass sie Kontakt mit ihm gehabt hätte und es keine Hinweise auf ein Verbrechen gäbe, aber Grubert nicht wolle, dass man öffentlich sagt, wo er ist. Und so gab es dann auch relativ wenig Updates dazu, was dann nicht wirklich passiert ist, bis er eben Anfang Dezember wiederkam und dann erzählt hat, dass er in Italien gewesen ist und da es gibt dann unterschiedliche Interviews mit unterschiedlichen Angaben. Entweder eine Tante oder eine Freundin oder jedenfalls irgendwie beides in einer Person vielleicht auch besucht habe. 2 Monate lang, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Und warum war das so? Warum ist er da hingefahren? Vielleicht können wir uns das ja ein bisschen von ihm selber erzählen lassen. Leider gibt es das nicht in Tondokumenten, aber es gibt ein Interview, das man noch auf der Seite des Berliner Kuriers nachlesen kann. Und weil man das eben nur nachlesen kann, würde ich das, und weil es auch relativ kurz ist, Ich das vielleicht einmal vorlesen, was er da gesagt hat. Es geht los mit der Frage, seit wann sind Sie wieder in Berlin? Wie gesagt, das Interview ist von Anfang Dezember. Seit ungefähr einer Woche, antwortet Gruber. Wollten Sie auf? Das möchte ich nicht sagen. Und wie geht es Ihnen? Ich dachte, ich sehe nicht richtig. All diese Zeitungsartikel, ich traue mich gar nicht mehr auf die Straße. Alle Leute kennen jetzt angeblich mein Leben. Das tut echt weh und alles angeblich wegen eines Mädchens. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Erfunden? Die Nachfrage. Naja, die Freundin gibt es nicht. Und warum waren sie dann spurlos weg? Das war nach dem Klado-Spiel, als ich nicht eingewechselt wurde. Am selben Abend rief mich die Frau meines Onkels und besten Freundes in Italien an. Der war ums Leben gekommen. Und seine Frau total verzweifelt. Ich musste ihr einfach helfen. Über alles andere habe ich nicht mehr nachgedacht. Und er sagt dann noch, dass sein Handy nicht funktioniert habe im Ausland. In einem anderen Interview sagt er, dass er es gar nicht mitgenommen hat. Das war ein bisschen unklar, was davon stimmt.
Ließ aber auch 2005 gab es ja auch schon E-Mail und es gab ja auch Münztelefone und so weiter und so fort in Italien.
Genau,
ich glaube, das
genau.
Ging schon, wenn man will. Ja.
Ich glaube auch, die Tante bei der NMW hatte wahrscheinlich auch irgendwie einen Modus gehabt, in Kontakt zu kommen. Also darauf wollte ich auch gerade hinaus, dass ob das Handy nun nicht dabei war oder nicht funktioniert hat, wahrscheinlich nicht der entscheidende Punkt darin war, dass man eben so total incommunicado gegangen ist. Das sieht in dem Interview Grubert selber auch ein und sagt, dass es ihm natürlich leid tut, dass er irgendwie Leute aus Jugendlichen Leichtsinn, wie er sagt, beunruhigt hatte. Und nun, und das dann die, ich finde es irgendwie auch lustig, dass auch so ein Interview in so einer absurden Situation dann wieder mit einem Satz endet, den man von einem Fußballer vollkommen erwartet. Und nun, ich will einfach wieder Fußball spielen und hoffe, dass man mir die Chance dazu gibt. Ja, das war dann schon wieder gutes, normales Fußballersprech. Wie gesagt, lustigerweise gibt es einen Tag später ein Zitat, Anführungszeichen exklusives Interview von Grubert in der WZ, nachdem am Tag vorher, wie gesagt, der Kurier auch schon ein Interview hatte. Das wird eingeleitet damit, dass Grubert berühmt werden wollte wie unsere WM-Hoffnung Podolski, was vielleicht schon ein bisschen so auf die mediale Hyperbole auch hinweist, die diese ganze Geschichte an gewisser Stelle auch wieder begleitet hat. Und wie gesagt, da sagt er ein paar Sachen ein bisschen anders als am Tag davor, aber vielleicht kann man ihm ja auch zugestehen, dass er ein bisschen durch den Wind war nach dieser Geschichte.
Also durch den Wind, das würde ich auf jeden Fall sagen, klar. Also das nimmt mir jetzt auch mal so raus, das von außen so zu betrachten. Aber alles andere klingt ja immer noch mysteriös. Wurde es irgendwann nochmal richtig aufgeklärt?
Nee, eigentlich nicht, weil währenddessen wagen wir die Linie, die auch der Verein die ganze Zeit kommuniziert hat, dass es halt ein privates Problem von ihm wäre, kein sportliches, und man ihm irgendwie Zeit geben würde, damit irgendwie klarzukommen. Gleichzeitig auch natürlich irgendwie Sanktionen im Raum standen. Und wirklich bestätigt wurden die einzelnen Angaben, die er dann so gemacht hat, nicht. Ich habe tatsächlich mit Matthias Bunkus, den wir aus der letzten Folge schon kennen und der damals eben auch schon Union journalistisch begleitet hat.
Der hat sich bestimmt gefreut, dass er jetzt mehrfach von uns kontaktiert wurde.
Er hat ja gerade nichts weiter zu tun im Trainingslager in Österreich.
Sicher.
Jedenfalls habe ich ihn mal gefragt, ob sich da noch irgendwas herausgestellt hätte. Und im Wesentlichen hat Bunky aber auch nur die Version, die man dann eben so am Ende dieser Affäre von Grubert gehört hat, grundsätzlich bestätigt. Also diese Nummer mit der Flucht vor der Familie von seiner angeblichen oder eventuellen Freundin, das hat offenbar mit nichts was zu tun gehabt. Auch dass Grubert irgendwie 2 Jahre vorher oder so stand es jedenfalls in einem Bericht, zumindest eine Zeit lang bevor das passiert ist, zum Islam konvertiert ist, was manchmal in irgendwie Artikeln dann erwähnt wird, als ob es irgendwas erklären würde, obwohl es das natürlich nicht tut, weil das ja erstmal mit nichts was zu tun hat. Auch das hat, glaube ich, mit dieser Geschichte dann letztlich nichts zu tun. Und die Beurteilung von Matthias Bunkus war letztlich, dass es irgendeine jugendliche Kurzschlusshandlung war, wo man aber dann auch wieder sagen muss, dass dieser Kontakt, der dann irgendwie durchgeschmort ist, dann schon relativ lange auch durchgeschmort blieb und das für so eine Kurzschlusshandlung relativ lang angedauert hat. Genau, ja. Da müsste ja irgendwas passieren, damit sich sowas ändert. Richtig.
Hat er denn noch ein Spiel gemacht eigentlich für Union? Also ich würde ja aus heutiger Sicht sagen, nö.
Das hat tatsächlich aus damaliger Sicht auch besagter Frank Lieberrahmen gesagt. dessen Kommentaren, nachdem Grubert dann zurück war, war: Ich habe es der Mannschaft gesagt und ich stehe dazu, ich nehme Jack Grubert nicht zurück. Er hat uns, die Mannschaft, in einer schwierigen Situation im Stich gelassen, sich nicht einmal gemeldet, in zwei Monaten nicht einmal. Das war für Frank Lieberam offenbar ein Kriterium, dafür einen relativ kategorischen Ausschluss zu sorgen. Aber, und vielleicht wäre das auch so gekommen, und unter Frank Lieberam hat Grubert dann sicher nicht mehr gespielt. Aber das sagt nicht so viel, weil Lieberam tatsächlich dann noch im Dezember 2005 entlassen wurde und durch den legendären Union-Trainer Vasiljev ersetzt wurde, der dann zurückkam, um den Aufstieg eben zu bewerkstelligen. Und der hat sich zwar erstmal der Linie von Lieberam angeschlossen, das hielt dann aber tatsächlich nicht so richtig durch. Der Verein, damals noch mit Mannschaftsleiter, Manager Christian Beek, hat zumindest auch Grubert nicht sofort entlassen. Es gab dann zwar in der Winterpause Gerüchte darüber, dass sein Vertrag aufgelöst werden sollte und er vielleicht zu Neustrelitz wechseln könnte. Aber nach der Winterpause war er dann irgendwie doch immer noch da, wurde dann erstmal zur zweiten Mannschaft geschickt, um zu trainieren und dort zu spielen und sich vielleicht doch wieder zu empfehlen. Christian Beek sagte dann in einem Interview, dass ihm alle Türen offen stünden. Und tatsächlich hat er dann auch zuerst in einem Testspiel gegen den Köpenicker SC nochmal gespielt und da auch gleich mal wieder zwei Tore gemacht. Und dann im Mai 2006, also in den letzten Spielen dieser Oberligasaison, gegen Rostock 2 und ausgerechnet Neustrelitz tatsächlich auch noch zweimal gespielt. Ist dann noch zweimal eingewechselt worden.
Und wie ging die Geschichte dann zu Ende?
Nochmal nicht so günstig für Jack Grubert.
Man hat es vielleicht ein bisschen kommen sehen.
Ja, vielleicht. Weil er dann es sich dann letztlich bei Union doch verscherzt hat damit, dass er ein unangemeldetes und von Union nicht genehmigtes Probetraining bei Babelsberg gemacht hat im Mai 2006, um sich dort zu empfehlen für den gerade der nächsten Saison. Da ist er dann tatsächlich auch hingewechselt, konnte sich dort aber auch nicht durchsetzen in der nächsten Oberliga-Saison und hat dann noch ein bisschen unterklassig in Berlin Fußball gespielt, aber eben die große Karriere nicht geschafft.
Ich bin die, also es war wirklich sehr schräg damals, also soweit kann ich mich erinnern, aber ich habe es einfach nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass er tatsächlich noch ein Spiel gemacht hat.
Zwei,
Entschuldigung, da müssen wir natürlich genau sein. Aber ich habe ja auch einiges aus diesen Spielzeiten versucht zu verdrängen damals.
Ja, ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich für die langfristige mentale Gesundheit auch besser gewesen, wenn sich da nicht alles ganz genau gemerkt hat.
Aber er ist bekannt für genau diese eine Geschichte und wir würden heute sonst nicht über ihn reden und du keine Episode machen, wenn er nicht einfach eine Kurzschlussreaktion von zwei Monaten gehabt hätte. Ich finde es immer großartig, das so in einem Satz zu sagen. Okay.
Ja. Genau, nach Union hat er dann eben noch bei Babelsberg Viktoria, Hertha Zehlendorf Viktoria, nochmal Viktoria, Tasmania Gropiusstadt und dem SC Korb gespielt. Da steht hier, dass das tatsächlich bis 2015 noch der Fall war. Oder gab es 2018, wenn man der immer verlässlichen Seite Immer Unioner glauben darf. Und dass er dann 2018 seine Karriere beendet hat, die eben längst nicht so hohe Höhen hatte, wie sich vielleicht mit dem Versprechen, mit dem er irgendwie zu Union gekommen ist, damals 2005 angedeutet hat.
Also war quasi der Tiefpunkt schon der Höhepunkt seiner Karriere?
Ja.
Wow. Sehr interessante Geschichte, Daniel.
Das freut mich. Und wenn ihr noch Anmerkungen dazu habt und vielleicht Erinnerungen daran, wie Jack Grubert gespielt hat, dann lasst uns das doch gerne wissen, so wie ihr das letzte Woche auch oder bei der letzten Episode auch schon bei den Anmerkungen zu Jürgen Klopps Erlebnissen in Berlin und Unionserlebnissen in Mainz gemacht habt. Also schreibt uns auf Twitter, schreibt uns E-Mails an die E-Mail-Adresse, die lautet wie?
Warte mal kurz, ich muss hier mein Skript durchblättern. Die lautet info@und-niemals-vergessen-podcast.de. Das ist ja auch die Website von unserem Podcast. Und wenn ihr auf Twitter uns schreiben möchtet, dann @unv_podcast. Auf Facebook könnt ihr einfach bei Textilvergehen kommentieren, wenn ihr Lust habt. Oder ihr könnt direkt darunter kommentieren. Und genau. Und ihr könnt uns aber, wenn ihr noch ein paar Hinweise habt auf interessante Geschichten, die wir unbedingt mal erzählen sollten, sei es auch so eine, wir können es Räuberpistole nennen, ja, wie die um Jack Grubert, dann könnt ihr das machen, und zwar indem ihr uns direkt eine Nachricht schickt, also entweder Daniel auf Twitter, da heißt Daniel DA
unterstrich Rosbach.
Ja. Und ich heiße @saumselig. Oder aber ihr schickt uns auch E-Mails, und zwar entweder an Daniel oder an Sebastian @und-niemals-vergessen.de.
Da fehlt jetzt noch ein Podcast, aber ja.
Also ja, Podcast.
Und minus niemals. Wie auch immer. Das wird heute nichts mehr.
Nein, das wird heute nichts mehr, aber ihr kriegt das hin. Und,
wir schreiben das auch in die Shownotes.
Vor allem kann man das tatsächlich auf der Website auch sehen. Und wären euch dankbar, wenn ihr vielleicht bei Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen Sterne hinterlasst, weil das die Sichtbarkeit vielleicht erhöht, Kommentare hinterlasst, Empfehlungen, Rezensionen, was auch immer ihr wollt.
Ja, und wenn ihr anderen Unionerinnen von uns erzählt.
Genau. Das wäre das Allerbeste eigentlich. Gut, Daniel. Dann bin ich tatsächlich, das war eine unerwartete Geschichte heute.
Ja, tatsächlich für mich auch. Und so einen kleinen Einblick in den Redaktionsablauf zu geben.
Aber ich muss ja noch einmal sagen, ich meine, er hat 2 Tore bei diesem 8:0 geschossen.
Ja, also wenn man wirklich nur für ein Spiel irgendwie in Erinnerung bleibt, ja, sportlich. Dann doch für das, oder?
Ja, eben. Ich meine, also der hätte auch einfach direkt danach nach Italien fahren können.
Ja.
Also die Kurzschlussreaktion hätte dann vielleicht auch jeder verstanden. Ja, weil danach kann nichts Besseres kommen. Gut, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder zur 15. Episode von unserem kleinen Geschichtspodcast.
Genau, ich bin schon gespannt, was du dann erzählen wirst.
Ich auch.